So, vielen Dank für die Einladung. Ich war schon mal hier in Laupheim mit Cookie und Itzig. Da waren vielleicht auch ein paar von euch da. Das sind, also Cookie ist die Rektorin von unserer Partnerschule in Jerusalem mit ihrem Mann. Und ich finde es sehr schön hier. Hat mir damals schon so gut gefallen. Und heute geht es also um Liebe und Konsequenz. Ich denke, das ist so das Wichtigste in der Erziehung, dass es gut zusammenspielt, Liebe und Konsequenz. Und wie der Wolfgang gesagt hat, es gibt sehr viele Theorien über Erziehung, aber in Wirklichkeit nützt einem das gar nicht so viel. Also so ging das mir, wir haben ja studiert an der PH, damals war es noch nicht so lang wissenschaftlich, der Berufszweig, aber als ich dann so ohne Referendariat noch ganz jung in die Schule kam, hat mir das alles gar nicht so viel genützt. Und ich denke, so geht es auch viele Eltern. Da erwartet man das Kind in der Schwangerschaft und dann kommt so ein Baby, das man pflegt und das einfach Nähe braucht und Liebe. Und es geht schneller, als man denkt, wird es zu einer kleinen Persönlichkeit und weiß genau, was es will. Und dann kommt es darauf an, dass die Eltern eben auch wissen, was sie wollen. Und oft hat man sich darüber noch gar keine Gedanken gemacht. Das Allerwichtigste in der Erziehung ist auf jeden Fall die Liebe. Mit ihren ganz verschiedenen Formen und Gesichtern. Und in der Erziehung hat Liebe tatsächlich ganz besonders verschiedene Seiten und Erscheinungsformen. Also die wichtigste Form der Liebe ist auf jeden Fall die Annahme. Bedingungslose Annahme. Sie ist Voraussetzung für jede Erziehung und überhaupt für Entwicklung eines Menschen. Die Annahme beginnt im Mutterleib, was nicht immer ganz einfach ist in manchen Fällen. Also schon der Zeitpunkt der Schwangerschaft, zu früh oder zu spät. Manche Eltern haben mir schon, manche Mutter hat mir schon gesagt, ich habe gar keine Lust mehr von vorne anzufangen. Oder mitten im Trubel drin, kurz nach dem Kind, das davor war, oder während dem Umzug. All die Dinge, wirken sich auch aus auf die Annahme in der Schwangerschaft. Oder auch die Art des Kindes dann nachher. Manche sind lebhaft, die schreien viel. Oder manche sind so ganz ruhig. Und da geht es auch darum, das Kind so anzunehmen, wie es einfach ist. Schon in der ersten Klasse ist für mich sehr interessant, so den Charakter, die Gaben der einzelnen Kinder zu entdecken. Manche sind sehr feinfühlig und wenn andere Probleme haben, dann gehen sie hin und trösten und das ist ihnen ganz wichtig. Ich denke, das sind Kinder, die später vielleicht im sozialen Bereich arbeiten, die Fürbitter sind, die nehmen sich auch die Not anderer aufs Herz. Anderen macht es gar nichts aus, aber gibt einfach solche. Dann gibt es welche, die haben immer eine Idee, was man machen kann. Das sind so die Visionäre oder Pioniere, denke ich manchmal. Und dann gibt es auch Kinder, die sind beständig und die machen ihre Sachen regelmäßig. Das sind so die Verwalter, die so dranbleiben. Bei anderen sieht man, das sind Techniker. Andere sind kreativ schon in der ersten Klasse. Und manchmal denke ich, wenn ich meine Kinder so sehe, was die wohl für eine Berufung haben. Weil eine Berufung, die entwickelt sich ja nicht erst, sondern die hat ein Kind schon mit der Geburt. Die bringt es schon mit. Wird ein Kind mal mehr ein Hirte, ein Pastor oder ein Lehrer oder auch ein Prophet. Und das finde ich interessant, so ein kleines Kind zu erleben und Gott zu fragen, was hast du eigentlich mit diesem Kind vor? Und dann ist es wichtig, das in das hineinzuführen, was Gott mit dem Kind vorhat. In den Schulen hat man sehr oft, gerade in Deutschland, mehr im Förderunterricht das ausgeglichen, was ein Kind nicht so kann. Das ist typisch deutsch. In Amerika ist es ganz anders. Habe ich mir sagen lassen. Eigentlich ist doch wichtig, im Kind auch das zu entfalten, was es kann. Aber die Seite hat man eigentlich vernachlässigt. Die finde ich auch sehr wichtig. Jedenfalls ist jedes Kind eine Segensgabe Gottes. Einzigartig. vom Schöpfer zum Staunen gemacht und uns anvertraut. Und es geht darum, jedes Kind in seiner ganz speziellen Art anzunehmen und in seinen Gaben zu fördern, damit es sich zu dem entfalten kann, wozu es von Ewigkeit her schon gedacht ist. Und wenn Kinder von Anfang an Annahme von Eltern und von der Familie erfahren, auch von der weiteren Familie, da gehört Opa, Oma dazu, Tante, Onkel, auch die Geschwister, dann kann es mit Misserfolgen ganz anders umgehen. Die drücken sie nicht so runter. Sie haben ein Rückgrat bekommen und wissen tief innen, sie sind geliebt. Und ihr eigentlicher Wert hängt nicht von der Leistung ab. Ein Junge hat mal gesagt, gell, Hauptsache ich bin gesund. Also der hatte dann wirklich Annahme, der hatte wirklich ein Rückgrat. Aber das ist nicht bei allen so. Also manche haben echt Probleme, wenn sie eine schlechte Note bekommen, die fallen dann gleich ins Loch. Oder sie ruhen einfach nicht in sich. Sie haben diese Annahme nicht so erfahren von klein auf vom Mutterleib. Und sie meinen manchmal, sie müssen Leistung bringen. Sie müssen sich Annahme verdienen. Sie wissen sich nicht bedingungslos angenommen. Ein Mädchen sagte mal, meine Mama hätte es leichter, wenn ich nicht da wäre. Das fand ich so schlimm, wenn ein Kind sowas sagen kann. Aber vermutlich spürte sie den Stress, den die Mutter hatte, indem sie Beruf und Haushalt und Kind auf die Reihe bringen musste. Vielleicht hat sie immer wieder auch sowas ausgesprochen. Und das hat das Kind dann aufgenommen. Und vor ungefähr 25 Jahren, da habe ich mal so richtig schön gebastelt mit der zweiten Klasse. Es war vor Weihnachten. Und plötzlich sagt ein Junge so ganz unvermittelt, eigentlich durfte es mich gar nicht geben. Und da habe ich ihn fragend angeschaut. Dann hat er gesagt, meine Mama war erst 15, als sie mich bekam. Dieser Junge wuchs bei seiner Oma auf und die hat ihn wirklich geliebt und angenommen. Ich glaube, sonst hätte er das gar nicht aussprechen können. Sonst wäre der Schaden so tief in seinem Herzen gewesen. Zu wissen, eigentlich durfte es mich gar nicht geben. Und es hat mich dann damals sehr bewegt. Und ich konnte nur sagen, aber ich bin froh, dass es dich gibt und dass du hier bei uns bist. Und ich konnte meine Tränen schier nicht unterdrücken. Das hat mich so einfach so bewegt, wenn ein Kind sagt, mich soll das eigentlich nicht geben. Und da habe ich dann begonnen, und das mache ich bis heute, dass die Kinder einen Vers sagen, aus Jesaja 43, Vers 4. Ich bin teuer und wertvoll in Gottes Augen und er hat mich sehr lieb. Das hat man so umformuliert. Und bis heute, morgens dürfen die Kinder immer Bibelverse sagen und die lieben die Bibelverse. Aber das ist einer der Lieblingsverse. Das tut den Kindern gut, das so auszusprechen. Gott hat mich lieb. In seinen Augen bin ich teuer und wertvoll. Ob sie es immer bei den Eltern in der Familie so erlebt haben oder dann im Kindergarten bei Freunden, ich weiß es nicht. Aber wenn sie diese Liebe, die von Gott kommt, so immer tiefer hineinnehmen. Ich bin teuer und wertvoll in Gottes Augen und er hat mich einfach lieb. Und gerade besonders für die Kinder, die nicht immer bedingungslos angenommen wurden, ist es so wichtig, Worte der Liebe und der Wertschätzung zu hören. Von Autoritäten ganz besonders, von Eltern, von Lehrern, von Erzieherinnen, Erziehern. Und wir können diese Worte zu ihnen direkt sagen oder aber auch zum schlafenden Kind. Denn der Geist des schlafenden Kindes nimmt die Worte auf. Das macht man auch manchmal in der Seelsorge. Wenn ein Kind schläft und man sagt, ich mag dich so, wie du bist. Oder wie gut, dass es dich gibt. Du bist unser Wunschkind. Und Worte haben Kraft. Und Segensworte haben eine ganz starke Auswirkung. Aber größte Kraft hat natürlich das Wort Gottes. Und wie schön, wenn ein Kind schon im Kindesalter hören darf, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Und Gott hat Gedanken des Friedens und des Heils über dir. Er gibt dir Zukunft und Hoffnung. Und Jesus sagt, ich bin bei dir alle Tage bis an der Weltende. Solche Worte, wenn die mit dem Kind in den Schlaf gehen, das wirkt sich ganz tief aus. Ganz anders, als wenn es am Abend noch eine Bibi Blocksberg-Kassette hört. So aufregend. Das Kind wird ganz anders schlafen. Die Juden machen das ja so, dass sie immer am Schabbat einander segnen. Der Vater segnet die Mutter als seine Frau und er segnet die Kinder. Und der Vatersegen, der Muttersegen ist so wichtig für die Entwicklung eines Kindes, sein ganzes Leben lang. Das kann man nie mehr nachholen. Natürlich kann man immer segnen, aber gerade so als Kind, wenn Vater und Mutter Segen über es aussprechen. Ein Kind, das Annahme erfährt von den Eltern, kann auch die Vaterliebe Gottes vielleicht da annehmen und wächst gesund auf, auch wenn nicht alle Umstände optimal sind. Und die sind häufig nicht optimal. Aber wenn im Herzen so dieses Wissen ist, dieses tiefe Erkennen, ich bin geliebt, kommt ein Kind durch alle Umstände durch. Bedingungslose Annahme eines Kindes von Eltern, von Erziehern, von Lehrern ist Voraussetzung für eine Erziehung, die gelingt. Und dann ist eine Art von Liebe auch Geborgenheit schenken. Babys wachen ja oft morgens auf und sind am Rand ihres Bettchens. Ich weiß nicht, wer das schon beobachtet hat. Sie spüren dann so richtig den Rand und es gibt ihnen gewisse Sicherheit. Was machen wir in einem dunklen Raum ohne jegliches Licht? Wir tasten, bis wir irgendwo an eine Wand kommen, bis wir was spüren. Und an dem können wir uns dann orientieren. Und so brauchen Kinder einen klar gesteckten Rahmen in ihrem Alltag. Das gibt ihnen Sicherheit und Geborgenheit. Die Idee von der antiautoritären Erziehung, die etwa so vor 50 Jahren in den USA entwickelt wurde, wollte genau das Gegenteil. Keinerlei Einschränkungen für die Kinder. Sie sollen sich total frei entfalten können. Diese Idee hat auch an den Unis und PHs in Deutschland Fuß gefasst und viele Eltern und Erzieher verunsichert. Sie passte total zur 68er-Bewegung. Eltern und Lehrer wollten Kumpel sein, die haben ihre Stellung nicht mehr eingenommen als Lehrer oder als Erzieher, auch die Eltern nicht. Und hier begann ganz viel Durcheinander in Deutschland und eigentlich in der ganzen westlichen Welt, in Familien, in Kindergärten, in Schulen, auch an den Unis. Und was weniger bekannt wurde von der autoritären Erziehung, das waren die Versuchsergebnisse. Natürlich hat es jahrelang gedauert und es kam erst viel, viel später an die Öffentlichkeit. Also diese Kinder, die ohne jegliche Grenzen aufwuchsen, das war so ein Versuch. Eigentlich schlimm, wenn man mit Menschen einen Versuch macht, aber sie haben es ja gemacht. Sie steckten nachher voller Angst, hatten eine total Nullbock-Mentalität. Einige waren depressiv. Manche verweigerten sogar das Essen. Warum soll ich essen? War gar nicht so wichtig. Und ein Teil von ihnen hat sich dann selber das Leben genommen. Und da sieht man wieder, für eine gesunde Entwicklung sind also klare Grenzen einfach nötig. Ein klar gesteckter Rahmen gibt einem Kind Geborgenheit. Ein Kind, das zu frei aufwächst und schon zu früh viele Entscheidungen treffen darf, eigentlich muss. Es will es ja, es darf es, aber im Grunde muss es das tun, ist emotional total überfordert. In manchen Familien fängt es schon an, wenn es darum geht, was das Kind morgens ansieht, besonders bei Mädchen. Oder habe ich auch schon erlebt, mal beim Bäcker, da fragt die Mutter ein Kind so im Kindergartenalter, was willst du? Willst du Brezel oder ein Berliner? Der Junge sagt, ich will ein Nusshörnchen. Nein, ein Schokocroissant. Und dann bestellt die Mutter das Schokocroissant, aber es war ausverkauft. Dann kauft sie ein Nusshörnchen. Und der Junge, der wurde richtig wütend. Er wollte einfach das Schokocroissant. Er war überfordert. Die ganze Palette zum Auswählen, das soll er jetzt entscheiden. Er war einfach überfordert. In unserer Kindheit wäre das nicht möglich gewesen. Also ich bin wahrscheinlich jetzt die Älteste hier drin, aber bei ein paar anderen wahrscheinlich auch nicht, denn die Eltern mussten sparen. Und auch die anderen Kinder bekamen nicht alles. Also ich bin ja schon mit 4 zum Einkaufen geschickt worden. Und im Bäcker hat man immer gesehen, was da so liegt. Ich habe das jedes Mal angeschaut, aber auf die Idee, ich könnte fragen, ob ich da mal Süßigkeit bekomme, bin ich überhaupt nicht gekommen. Und da waren so kleine Waffeln, so groß. Ich glaube, 20 Pfennig hat es damals gekostet. Also das war für mich das Äußerste der Gefühle, das nur anzugucken. Und dann hatte ich Namenstag und dann kam meine Tante und was hat sie mir gebracht? Dieses Päckchen. Also das war, ich war wirklich außer Rand und Band. Ich war aus dem Häuschen. Mit sowas Kleinem kann man unsere Kinder keine Freude mehr machen. Die haben viel zu viel Möglichkeiten und Auswahl. Und das überfordert sie aber auch oft. Und die Freude oder auch an Weihnachten, da muss man jetzt große Dinge machen, um dem Kind was Besonderes zu bieten. Weil sie einfach ja, zu viel haben im Grunde. Aber es geht darum, auch Nein zu sagen, obwohl man sich das leisten kann. Weil es einfach für die Erziehung des Kindes wichtig ist. Und jedes Kind braucht sinnvolle Grenzen, einen Rahmen, der durch Nein-Situationen gesteckt wird. Auch wenn von der finanziellen Seite es durchaus möglich wäre. Und später im Leben bekommen die Kinder auch nicht immer alles, was sie wollen. Da kommen viele Nein-Situationen oder noch nicht-Situationen. Und wie gut, wenn ein Kind es schon als Kleiner in der Kindheit gelernt hat. Wie gut später, wenn es auch Nein-Situationen gibt. In den ersten Jahren unserer Schule, da hatten die Kinder häufig Süßigkeiten dabei, als Schulvesper. Obwohl wir ja auch das Thema gesunde Ernährung praktisch und theoretisch in jeder Richtung behandelt hatten. Aber ja, sie kamen halt mit ihren Milchschnitten und süßen Stückchen und so weiter. Und wenn dann ein Kind Geburtstag hatte und hat Muffins mitgebracht, dann war das gar nichts Besonderes. Manche Kinder wollten nicht mal ein Stück, weil sie hatten ja schon so viel Süßes gegessen dann in der großen Pause. Aber seit einigen Jahren, da haben wir uns entschieden, dass wir Süßigkeiten verbieten als Schulvesper. Um die Eltern zu unterstützen, die gerne ihre Kinder gesund ernähren wollen. Und es muss ja auch nicht sein, dass man morgens schon Süßigkeiten isst. Und wenn sie dann so ihr Spatzbrot rausholen und ihre kleinen Tomätchen und Gurkenscheibchen, dann gehe ich rum und sage, wow, hast du wieder ein gesundes Frühstück dabei. Und es schmeckt ihnen dann auch, weil die anderen haben ja auch was Gesundes dabei. Und wenn jetzt ein Kind Geburtstag hat, dann steht da vorne so die Tortenplatte meistens oder eine Schüssel bei mir auf dem Tisch. Und es entdecken die Kinder dann schon und dann fragen sie, oh, wer hat heute Geburtstag? Wann feiern wir heute Geburtstag? Und dann singen wir also ein Geburtstagslied und heben das Kind hoch und es darf dann noch was suchen und machen das so richtig schön. Und dann nehmen wir uns alle an der Hand und sagen, fröhlich sei das Geburtstags-Muffin-Essen von dem und dem, guten Appetit. Und dann wird es mucksmäuschenstill und jeder genießt dann die Süßigkeit vom Geburtstagskind. Ganz anders, weil das nicht jeden Tag einfach da ist. Und schon Wilhelm Busch hat sich darüber Gedanken gemacht, wenn er schreibt, wer jeden Tag nur Kuchen isst und Keks und Schokolade, der weiß ja nicht, wann Sonntag ist. Und das finde ich schade. Und eine ganz große Hilfe ist es natürlich, wenn die Kinder erleben, wie wir Erwachsene mit Nein-Situationen umgehen. Und die gibt es oft. Und da war das für mich so einfach so ein gutes Erlebnis beim letzten Sommerfest. Ich habe ganz viel gebetet, dass es nicht regnet, Wir hatten ein Musical eingeprobt und das musste draußen stattfinden. Und mitten im Musical hat es eben doch geregnet. Und dann ist die Frage, wie gehe ich damit um? Klar war ich geschwind enttäuscht, ich denke wir alle, klar. Und wir mussten das abbrechen. Aber dann habe ich gedacht, so und jetzt ist es so und jetzt machen wir das Beste draus. Und dann sind wir alle rein, das Schulhaus war total eng, in der Halle alles durcheinander. Aber jeder hat so ein bisschen mitgeholfen und nachher konnte jeder irgendwo drauf sitzen. Sie hatten ihren Kuchen und Kaffee oder das Getränk in der Hand und es war trotzdem noch gut. Der Rest des Musicals haben wir dann am Schuljahresabschlussgottesdienst aufgeführt. Aber mir war einfach wichtig, dass die Kinder merken, wir Erwachsene, wir haben jetzt keine Wut und denken, warum regnet es jetzt? Sondern, okay, jetzt hat es einfach geregnet, wir haben es anders gewünscht und da gehen wir jetzt durch, da machen wir jetzt das Beste draus. Das ist einfach wichtig, dass ein Kind es erlebt. Und Geborgenheit erlebt ein Kind auch in geordneten Verhältnissen und Beziehungen. Das ist ja oft ein Ringen, dass Vater und Mutter eins sind und dass es geordnet verläuft. Und wenn die Eltern ihre Position als Eltern bewusst einnehmen, dem Kind zu verstehen geben, sie haben die Sache im Griff. Die Eltern machen das schon. Auch wenn größere Fragen, Entscheidungen anstehen, wird es natürlich mit dem Kind besprochen, gerade ein Schulwechsel oder so. Aber das Kind soll merken, die Eltern sind zuständig und das wissen sie auch und sie nehmen auch ihre Position ein. Natürlich im Gespräch. Aber die eigentliche Verantwortung tragen die Eltern. Und das gibt dem Kind ein Gefühl, geschützt und geborgen zu sein. Ich hatte mal ein Kind in der Schulanmeldung, das war nie im Kindergarten und hat einfach nicht gemalt. Also war einfach in der Feinmotorik nicht schulreif im Grund. Und dann habe ich der Mutter gesagt, sie soll doch bitte jeden Tag mit ihrem Kind ein bisschen malen und Striche machen, was ausmalen, damit die Fingerfertigkeit kommt, kneten, schneiden, reißen. Und dann, kurz vor Schule angefangen hat, habe ich gesagt, haben Sie jetzt geübt mit dem Kind? Und dann hat sie gesagt, nein, der wollte nicht. Der wollte das nicht machen. Und er musste ihr sagen, aber dass sie doch eigentlich die Verantwortung hat und zuständig ist. Und es ist auch für ein Kind wichtig zu wissen, meine Eltern, die haben die Sache in der Hand. Ich erzähle den Kindern gerne das Lebensbild von der Corrie ten Boom. Das lieben die auch sehr. So fortlaufend. Und als kleines Kind durfte sie hin und wieder mit ihrem Vater nach Amsterdam fahren, um Ersatzteile für die Uhren zu holen. Und da hatte der Vater immer einen großen Koffer dabei. Und die Corrie hat es so genossen, die Zugfahrt allein mit ihrem Papa. Sie hat ihn jetzt für sich. Und dann hat sie ihn alles Mögliche gefragt. Und alles, was Probleme waren, mit ihm gewälzt. Bis er dann sagte, Corrie, schau mal, der große Koffer, kannst du den tragen? Und sie sagte, nein, Papa, der ist doch viel zu schwer. Und den kann ich nicht tragen. Und da sagte der Papa, ja, so ist es auch mit unseren Problemen. Die sind viel zu schwer für dich als Kind. So wie dieser Koffer. Du musst sie nicht tragen. Den schweren Koffer, den trage ich. Vater und Mutter wissen Bescheid und das genügt. Und manche Kinder tragen tatsächlich den schweren Koffer der Familie. Jedenfalls hat man so den Eindruck. Sie meinen jedenfalls, sie müssen ihn tragen. Vielleicht erleben sie, wie Vater und Mutter ihn nicht genug die Position einnehmen, die Sachen zu tragen. Finanzielle Probleme, Streit in der Familie. Und bei manchen Kindern haben wir den Eindruck, sie zerbrechen schier dran. Sie können das einfach nicht. Sie sind einfach Kinder. Und Eltern müssen auch nicht alles mit Kindern besprechen. Oft sind die Kinder dabei emotional total überfordert. Oder man sagt es ihnen einfach in einer Weise, dass das Kind nicht gerade merkt, Vater und Mutter haben da Probleme und wissen nicht weiter. Dass man sie einfach beruhigt und sagt, ja, das ist gerade schwierig, aber wir gehen da miteinander durch. Es gibt auch Kinder, wenn die in die Schule kommen, die meinen, die wissen alles besser. Sie sind für alles zuständig. Und sie wissen, was andere falsch machen, wie es sein soll. Und da sage ich manchmal, also wisst ihr was? Hier drin bin ich die Königin. Da braucht ihr gar nicht meinen, ihr müsst es alles machen. Ich habe das schon in der Hand. Und dann lachen wir da immer drüber. Aber sie wissen genau, manche Sachen, die können sie ruhig lassen. Das ist nicht ihr Problem, da brauchen sie sich nicht drum kümmern. Und das ist einfach die Sache der Erwachsenen. Und sie dürfen Kinder sein. Es gibt Kinder, die sind zu Hause der Chef. Und da dreht sich alles um die Kinder. Das tut den Kindern gar nicht gut, weil sie sind eben nicht der Chef. Das ist nicht die Ordnung, die Familienordnung, dass ein Kinderchef ist, sondern der Vater ist das Haupt mit der Mutter. Und solche Kinder haben es auch ganz schwer, sich dann unterzuordnen in der Gemeinschaft, auch unter Autorität. Und so ist wichtig, dass wir unsere Stellung einnehmen, auch damit ein Kind ein gesundes Verhältnis zu Autoritäten bekommt. Eine gesunde Art, auch gehorsam zu lernen. Als wir 1997 unsere Schule planten und einen Flyer über unser pädagogisches Konzept verteilten, unter anderem stand da darauf, in guter Weise gehorsam lernen. Da kamen Reaktionen zum Beispiel, oder einige sagten, wir finden es gut, was ihr da macht, die christliche Schule, aber könnt ihr nicht das Wort Gehorsam rausnehmen? Lasst doch das Wort Gehorsam weg. Und dann hat der Vorstand gesagt, kannst du nicht statt Gehorsam schreiben, die Regeln einhalten lernen oder gut mitmachen oder irgendwas? Und das habe ich mir dann überlegt. Aber ich wusste, es geht mir nicht darum, dass die Kinder irgendwelche Regeln einhalten. Gehorsam ist was ganz anderes, es ist mehr. Es schließt auch eine Person ein, der ich gehorsam bin, zu der das Kind eine Beziehung hat, in Wertschätzung, eine gewisse Autoritätsperson, Eltern, Erzieher, Lehrer. Natürlich ist das Verhältnis zu Eltern eine innige Beziehung von klein auf. Aber eigentlich hat man so ganz vergessen, dass Eltern auch Autorität sind. Und wenn in der Bibel steht, dass es uns gut geht, wenn wir unsere Eltern ehren, dann liegt es auch ein Stückchen an den Eltern, ob sie das wollen, geehrt sein. Noch vor 100 Jahren haben die Kinder zu den Eltern sie gesagt oder ihr in Deutschland. So ein Respekt war da, so eine Achtung und trotzdem Liebe. Das darf natürlich nicht in die andere Richtung gehen. Wichtig ist schon der vertraute, innige Umgang mit den Eltern. Aber eine gewisse Achtung gehört einfach auch dazu. Und da hilft man dem Kind, auch mit Autoritäten in jeder Art umzugehen. Es gibt natürlich ganz verschiedene Formen von Gehorsam. Also ich erlaube meinen Kindern nicht, dass sie während der Stunde was essen. Wir machen immer wieder eine kleine Pause und da darf man dann essen und trinken. Und da gibt es schon Kinder, ja, die haben da so ihr Brot unter der Bank. Habe ich halt schon erlebt. Und wenn ich mich dann umdrehe und an die Tafel schreibe, wenn ich dann ein bisschen schneller wieder zurückkomme, dann sehe ich schon, wie da gerade runtergebissen wurde und schnell ein bisschen reingeschoben, schnell kurz was gegessen. Sie hat es ja nicht gemerkt. Oder dann gibt es auch Kinder, die gehorchen, weil sie genau wissen, sonst bekommen sie ja Strafe. Aber es gibt auch Kinder, die gehorchen aus Überzeugung. Sie gehorchen, weil sie, ja, aus Wertschätzung, würde ich sagen, aus Achtung oder weil sie das respektieren, dass ich Lehrerin bin und was ich sage, das gilt dann auch. Das sind die Kinder, wo irgendwas zur Ruhe kommt. Ich denke manchmal, da ist auch der Arbeitsplatz aufgeräumt. Also Gehorsam hängt immer mit dem zusammen, dem wir gehorchen. Oder gibt es ja das nette Beispiel mit dem Vater, der im Auto fährt und die zwei Kinder stehen hinten. Es war wahrscheinlich noch vor der Zeit, als es hinten auch ein Gurt gab. Und der Vater sagt, jetzt setzt euch hin. Die bleiben immer noch stehen. Jetzt setzt euch endlich hin. Die Kinder bleiben immer noch stehen. Und dann sagt der Vater, wenn ihr jetzt nicht euch nicht hinsetzt, dann halte ich an und ihr steigt aus. Die Kinder sitzen hin. Nach kurzer Zeit sagt das Mädchen, Papa, ich sitze jetzt zwar, aber in Wirklichkeit stehe ich immer noch. Und das ist eben nicht der Gehorsam, den wir so meinen damit. Sondern, weil sie aus Überzeugung raus, aus Wertschätzung, weil sie das akzeptieren, dass sie einfach Kinder sind. Und die Lehrerin oder der Lehrer oder die Eltern eben Eltern sind, Erwachsene sind. Und es gibt den Kindern Geborgenheit, einen Rahmen irgendwie, eine gute Ordnung. Das gibt ihnen auch eine Ausgeglichenheit. Und sie kommen dabei innerlich zur Ruhe, weil das stimmt einfach die Sache. Auch unser Gehorsam Gott gegenüber kann nur so sein. Kann nur sein aus Liebe. Weil wir wissen, er ist Gott, weil wir ihn ehren, weil wir ihn auch ein Stück weit in guter Weise fürchten. Und weil wir wissen, wenn er uns was zeigt, dann ist es was Gutes. Nicht, jetzt mache ich es halt oder so. Das ist sicher nicht der Gehorsam, der von dem in der Bibel als steht, dass es was Gutes ist. Und dann, die Art der Liebe ist auch, wenn wir Kindern gute Gewohnheiten einüben. In Sprüche 26, Vers 6 steht, gewöhne einen Knaben an seinen Weg, so lässt er auch nicht davon, wenn er alt ist. Ich kann auch sagen, gewöhne ein Mädchen an seinen Weg, so lässt sie auch nicht davon, wenn sie alt ist. Und das Gegenteil von gewöhnen oder angewöhnen ist verwöhnen. Es ist einfach nicht gewöhnen, wachsen lassen, wie es eben wächst. Und verwöhnte Kinder, die denken zuerst nur an sich selbst und sind gewöhnt, alles zu bekommen, was sie irgendwie wollen. Sie sind da der Mittelpunkt dann. Sie können mit Nein oder noch nicht umgehen. Und sie gebrauchen alle möglichen Verhaltensweisen, um das zu bekommen, was sie wollen. Und was sie bisher immer bekommen haben, was sie sich einfach in den Kopf gesetzt haben. Sie haben meist wenig Einfühlungsvermögen in andere und gebrauchen ihre ganze Energie, sich selbst zufriedenzustellen. Und so wie der Winzer die wilden Triebe der Rebe wohlbedacht abschneidet, damit viele große, gute Früchte entstehen, so brauchen sie auch unsere Kinder. Ja, so brauchen sie auch wir. So brauchen sie auch wir, dass Gott uns immer wieder, ja, nicht immer nur verwöhnt, sondern uns auch trainiert in manchen Dingen, auch wenn es uns manchmal nicht so leicht fällt. Und wenn die wilden Triebe einer Rebe nicht rechtzeitig weggeschnitten werden, gibt es immer weniger Früchte und kleinere Früchte. Das muss einfach sein. Letztlich ist es Liebe. Uns auch wichtig, einfach schlechte Verhaltensweisen schon früh abzugewöhnen und gute Verhaltensweisen anzugewöhnen. Was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nicht mehr. Oder nur sehr schwer, würde ich sagen. Eine Gewohnheit entsteht auch nicht von einem Tag auf den anderen und es braucht ganz viel Geduld und Kleinarbeit. Wenn Mütter im Beruf sind und ihre Kinder sind den ganzen Tag in der Krippe oder auch in der Schule, in der Betreuung und dann kommen sie abends, kann ich verstehen, dass sie keine Lust haben zu Auseinandersetzungen mit dem Kind. dann möchten wir doch, dass alles schön in Ruhe, im Frieden verläuft. Aber es ist keine Lösung. Die Auseinandersetzungen, die sind einfach wichtig. Und je früher, desto besser. Je schneller, desto besser. Oft lässt man manche Sachen lange laufen und dann hat es einem so aufgeregt, dass man dann laut wird und energisch sein muss. Kindergärtnerinnen sagen auch zum Teil, dass sie Kinder anstandslos ihre Sachen anziehen, ihre Kleider, ihre Schuhe, wenn sie mit den Kindern rausgehen. Aber wenn am Abend die Mama kommt, dann können sie es plötzlich nicht mehr. Und dann macht es eben die Mama. Ist auch eine Möglichkeit, aber ist auch nicht die richtige Lösung. Und es kostet Kraft und es kostet Mühe. Und es ist ganz viel Kleinarbeit, ein Kind zu erziehen. Aber je früher, dass wir es machen und je konsequenter, desto leichter haben wir es. Und das Kind auch. Manche Kinder sind auch gewöhnt, bei jedem Einkauf eine Süßigkeit zu bekommen. Wenn nicht, machen sie ein Theater im Laden oder im Supermarkt. Und die Eltern wollen das ja auch nicht gerade. Sie genieren sich und dann kaufen sie halt jedes Mal, was das Kind sich wünscht. Aber das ist keine Dauerlösung, genauso wenig. Dann muss man es halt mal aushalten, dass das Kind ein Theater macht. Im Grunde haben wir Kinder ja auch nicht, um mit ihnen anzugeben, sondern um sie einfach zu erziehen. Und so ist es für Eltern, für Erzieher, für Lehrer einfach wichtig zu überlegen, welche Verhaltensweisen sind uns wichtig. Dabei ist natürlich die Einheit wichtig unter den Eltern, Lehrern, unter denen, die erziehen. Und da muss man sich vorher überlegen, was finde ich wichtig? An was möchte ich mein Kind gewöhnen, schon von früh auf? Also ich finde zum Beispiel Wertschätzung ganz wichtig einzuüben. Gegenüber anderen Kindern, gegenüber Autoritäten, aber auch gegenüber dem Eigentum von anderen. Wir haben festgestellt, dass sich da ein Wandel vollzogen hat. Es gab eine Zeit, da haben wir gesagt, oh, das gehört nicht mir, da muss ich besonders drauf aufpassen. Und manchmal erleben wir so, dass auch Jugendliche denken, das gehört mir ja nicht. Da brauche ich nicht drauf aufpassen. Das ist eigentlich keine Wertschätzung gegenüber dem Eigentum anderer. Oder auch Wertschätzung gegenüber Essen. Unsere Kinder haben so viel im Überfluss. Und doch ist es doch was Schönes, wenn man was zu essen hat. Ich muss in jeder ersten Klasse ersten Kindern beibringen, dass man mit Essen nicht rumspielt. Das würden sie sonst machen mit ihren Sachen da spielen, aber dass sie sehen, ja, das Essen ist nicht selbstverständlich, dass wir das haben. Auch hier Wertschätzung. Dann finde ich zum Beispiel auch wichtig, Dankbarkeit anzugewöhnen. Dass man dankt für das, was man hat. Essen, warmes Bett, Kleidung, Spielsachen, Schutz für andere Menschen, für schöne Erlebnisse. Das auch überlegen, das ist doch was Schönes, nicht selbstverständlich. Dankbarkeit und nicht nur ich fordere das, ich brauche das, ich will das. Ich finde auch Höflichkeit wichtig anzugewöhnen. Andere grüßen, Danke sagen, sich entschuldigen. Mit dem Hut in der Hand kommt man gut durchs ganze Land, war so ein altes Sprichwort, gell? Also einen Hut runter und guten Tag sagen. Dann auch Aufmerksamkeit, anderen helfen, Freude machen. Ein Geburtstag feiern, das macht ja auch Spaß. Und es prägt auch Gemeinschaft, wenn man anderen was Gutes tut oder mal eine Überraschung macht. Gastfreundschaft. Gäste auch begrüßen und nicht einfach gleich verschwinden. Oder Ehrlichkeit. Da ist auch wichtig, dass man den Aussprüchen nachgeht und das Kind darauf aufmerksam macht, dass es wichtig ist, zugeben, wo man nicht ehrlich war, wo man was gemacht hat. Da legen wir sehr viel Wert drauf bei uns an der Schule. Also wenn ein Kind was weggenommen hat, leider sind auch schon Sachen weggekommen. Und dann sage ich, wer das zugibt, dann gibt es keine Strafe. Aber wer es nicht zugibt und nachher merkt man es, dann wird es schwierig. Und da hatten wir erst auch mal so ein Erlebnis, da war eine Fahrkarte im Ranzen eines Kindes zerrissen. Und wir wussten, es können nur 3 Kinder gewesen sein. Und dann haben wir gesagt, also wenn das Kind es zugibt, dann ist es okay. Aber wenn es es nicht zugibt, darf es nicht mit zum Schullandheim. Und dann kam ein Mädchen weinend zu mir und hat gesagt, also ich habe die Fahrkarte zerrissen. Und dann habe ich es einfach in den Arm genommen, das Mädchen, habe gesagt, wie schön, dass du das zugibst, dass du jetzt ehrlich geworden bist. Und es war so gut, so ein großes Erlebnis für das Kind, das zuzugeben. Wir haben keinem anderen Kind gesagt, wer das war. Aber das Mädchen hat es zugegeben. Und ich glaube, für das Mädchen war das unvergesslich, wie wichtig das ist. Nämlich zuerst haben alle gesagt, ich war es nicht, ich war es nicht, ich war es nicht. Und dann war sie einfach ehrlich, wie wichtig. Oder auch Zuverlässigkeit. Wenn man sagt, du machst jetzt das, dass das Kind es dann auch macht. Oder wir haben auch Dienste in der Schule. Blumendienst, Waschbeckendienst, Tafeldienst und so weiter. Kann man auch zu Hause machen. Papiermüll wegräumen oder irgendwas. Aber einfach Zuverlässigkeit, eine kleine Pflicht für das Kind. Dann finde ich ganz wichtig, eine gute Konfliktlösung anzugewöhnen. Sich zu entschuldigen. Wenn bei uns was ist, unsere Kinder wissen sofort, sie gehen hin und sagen Entschuldigung. Ob das jetzt aus der Tiefe des Herzens kommt, das weiß ich nicht. Aber jedenfalls nach außen tun sie es. Und derjenige, der dann beleidigt wurde oder verletzt, für dem tut es einfach gut, dass der andere kommt und sagt Entschuldigung. Und ich denke, viele Erwachsene bringen das Wort Entschuldigung ganz schlecht über die Lippen. Oder es tut mir leid. Oder auch anzugewöhnen, einfach klärende Gespräche zu führen. Zu sagen in aller Ruhe, bevor man dann richtig aufgeheizt ist, das war jetzt nicht gut. Oder das hat mir auch nicht gefallen, was du gemacht hast. Einfach klärend in Ruhe miteinander zu sprechen. Und dann hat das Ganze schon gar kein so Gewicht mehr. Ich möchte den Kindern auch angewöhnen, dass sie sich nicht verzetteln. Das ist dadurch, dass die Kinder so viel haben und so viel Reize auf sie zukommen, verzetteln sie sich oft. Sondern sie sollen eine Sache fertig machen, dann die nächste, sollen auch entschlossen sein, was sie machen und was nicht. Und angewöhnen möchte ich auch Ausdauer, Standhaftigkeit. Also beim Schulausflug, das gefällt mir immer, wenn manche Kinder dann schon ganz bald sagen, wann sind wir jetzt endlich dort? Dann denke ich, ja, jetzt genau, das müsst ihr jetzt genau lernen, dass man mal durchhält. Und dann sage, komm, jetzt haben wir erst angefangen, jetzt laufen wir weiter. Und dahinter, da müssen wir hin. Und wenn dann Spielplatz irgendwo ist, dann haben sie plötzlich wieder Kraft und können nicht hinrennen und alles machen. Einfach Ausdauer, dranbleiben. Und natürlich ist da in Sprüche 22,6 vor allem auch gemeint das Einüben der Gewohnheiten als Kind Gottes, als Christ. Dass man auch in Gottesdienst geht, ein Wort Gottes liest, betet. Das hilft dem Kind sein Leben lang, hier gute Gewohnheiten gelernt zu haben, schon früh. Sind natürlich nur Gewohnheiten. Damit es noch tiefer wird, ins Herz fällt, das ist dann der nächste Schritt. Wie zum Beispiel Ehrlichkeit. Dass es so weit kommt, dass ein Kind dann auch später ehrlich ist aus Überzeugung. Auch wenn es ihn was kostet oder wenn es negative Folgen hat. Aber das ist dann Liebe, dem Kind das mitzugeben für sein ganzes Leben. Und dann ist natürlich auch wichtig, konsequent zu sein. Also das Wort konsequent hat die Bedeutung folgerichtig, Schlüssel, Schlüssigkeit, Entschlossenheit, eine Auswirkung, ein Resultat, die Möglichkeit, also das ist die Wortbedeutung von Konsequenz. Und bei der Erziehung geht es erstmal um eine Auswirkung, eine Folge, was kommt, wenn ich das mache oder das mache. Es gibt natürlich ganz natürliche Konsequenzen für ein Kind, für einen Mensch. Wenn ein Kind im Winter keine Mütze aufzieht, dann friert es eben an den Ohren. Oder wenn es ein Glas runterwirft, ist es eben kaputt. Und im Grunde hat alles, was wir denken, sagen und tun, eine Auswirkung, eine Konsequenz. Allerdings oft erst Jahrzehnte später, dass man es merkt. Und ein Kind braucht sofort eine Konsequenz. Um das sofort zu lernen, das war gut oder es war nicht gut. Im Grunde braucht es eine Rückmeldung. Und die muss angemessen sein. Schon bei kleinen Dingen braucht ein Kind eine kleine Rückmeldung. Bei schwierigen dann schon etwas, muss sich steigern können. Und normalerweise ist es die Rückmeldung Lob oder Tadel. Und das Lob, die Bestätigung, die Bestärkung ist natürlich die wichtigste Art der Rückmeldung, der Konsequenz. Manchmal reicht schon ein Blick oder ein Nicken oder ein Wort, ein Satz, um das Kind in seinem Tun zu bestärken. Manchmal ist es auch gut, positive Verstärker zu geben. Also das in der Grundschule bildet sich das natürlich an, dass sie dann Sterne kriegen oder Punkte, wenn sie was machen. Und die sind ja da noch leicht zu begeistern. Oder auch kleine Kinder. Auch zu Hause, wenn die Kinder Dienste haben, wenn sie irgendwas regelmäßig machen müssen, zum Beispiel einen Tisch decken oder was, ihr Zimmer aufräumen. Und wenn man da eine Liste hat, so und so oft gemacht, und dann geht es mal ins Schwimmbad oder zum Eisessen, dann ist das natürlich ein sehr starker, positiver Verstärker, eine positive Rückmeldung. Aber manche Kinder brauchen auch negative Rückmeldungen. Also manchmal schauen mich die Kinder schon an und sind so fragend, was sagt sie jetzt? Die wissen genau, das war nicht in Ordnung. Und dann sage ich, ja, das war jetzt nicht so gut. Oder es hat mir nicht gefallen. Ich würde nie sagen, du bist schlecht oder du bist frech oder du bist schlampig. Weil dann spricht man ja etwas in das Leben des Kindes rein. Aber das war nicht gut, das braucht ein Kind, eine Rückmeldung. Und manche, da habe ich den Eindruck, die wollen sogar eine Strafe. Um den Eindruck zu haben, jetzt ist alles wieder gut. So wie Kinder auch was Positives brauchen. Also ich finde es einfach mit der, manchmal kommen zu uns halt auch Wespen rein ins Zimmer. Und da habe ich die Kinder gelernt, wenn eine Wespe kommt, sind wir ganz still, weil dann geht sie wieder. Aber das ist ja nicht der normale Umgang mit einer Wespe, so für ein Kind, sondern da zappelt man dann und in alle Richtungen und wird aufgeregt und die Wespe dann noch mehr. Und dann hatte ich erlebt, letzten Sommer, dass ein Junge ganz still saß, obwohl die Wespe so an seinem Kopf rumging. Und also das war allerhand, bis sie dann weg war. Und dann habe ich gesagt, so, du bist der Held des heutigen Tages. Das hast du super gemacht. Er durfte eine Tierkarte aussuchen. Das ist immer was Besonderes, wenn man so eine Tierkarte aussuchen darf. Und er war dann glücklich. Bei der nächsten Wespe ging es nicht so. Sondern da sind die Kinder so gesessen. Die haben gesehen, da kriegt man eine Tierkarte oder das war ein Lob, das war eine gute Rückmeldung. Und die wollen sie eigentlich dann auch haben. Das brauchen Kinder einfach auch manchmal, dass man sie richtig bestärkt, lobt oder ihnen auch was schenkt. Und auch zum Beispiel, wenn bei uns im Schulhof ein Kind Schneeball wirft, obwohl es verboten ist, dann muss es einfach rein. Also ganz gleiche Konsequenz und dann weiß das Kind Bescheid und die anderen auch. Eine super Konsequenz ist immer die Entscheidungsecke. Es geht, kann man machen, so vielleicht ab 4 bis 9, würde ich sagen. Bei den Teenagern geht es dann immer so gut. Also wir haben da Ecke in unserem Klassenzimmer. Das ist nicht so, wie man früher manchmal gesagt hat, du musst in die Ecke stehen und schäm dich mal. Das finde ich unmöglich. Aber wir haben das einfach als Entscheidungsecke. Wenn ein Kind immer wieder stört, dann sage ich, jetzt geh mal in die Entscheidungsecke und denk mal drüber nach. Und dann steht das Kind in der Entscheidungsecke und da gucke ich immer so ein bisschen, wie weit es gerade so ist. Und dann meistens streckt das Kind dann und dann lasse ich ihn aber meistens noch ein bisschen stehen. Und dann sage ich, jetzt hast du dich entschieden? Er sagt ja. Ja, wozu hast du dich entschieden? Ich will jetzt nicht mehr stören. Dann kann er hinsitzen. Das kann man daheim auch gut machen, gerade bei kleineren. Jetzt entscheide dich mal. Und dann finde ich es einfach wichtig, dass das Kind es formuliert, was es jetzt machen möchte. Das weiß natürlich ganz genau in dem Alter, was Sie als Eltern oder was wir als Erziehende wollen, dass es sagt. Aber es muss es trotzdem die Entscheidung fällen und es dann sagen. Es war mal ein Kind ganz schwierig in einer anderen Klasse. Die kommen dann manchmal zu mir. Und dann habe ich das ziemlich lang in der Ecke stehen lassen. Aber der war hart, der hat nicht gestreckt. Bestimmt 20 Minuten stand er still da in der Ecke, bis er dann endlich mal gestreckt hat und hat gesagt, darf ich jetzt hinsitzen? Dann habe ich gesagt, ja, hast du dich entschieden? Dann war das so lang, bis du dich entschieden hast. Und bis er sich dann entschieden hatte, da war es dann gut. Da konnte er dann hinsitzen. Und natürlich ist jedes Kind anders und es gibt auch kein 0815-Programm. Aber einfach Lob und Tadel hat schon immer zur Erziehung gehört. Aber mit viel Feingespür. Und nicht gleich, man kann das ganz mit kleinen Dingen machen. Muss nicht gleich was Großes. Vor allem nicht was androhen. Weil was man androht, muss man dann wirklich halten. Als ich angefangen habe in der Schule, da war ich gerade knapp 23. Damals gab es noch kein Referendariat. Und meine Stelle war an der Vorderschule. Da war die Lehrerin vorher, während dem Schuljahr bin ich fertig geworden, am 4. April habe ich angefangen. Und die Lehrerin war wegen Nervenzusammenbruch weggekommen und es waren 19 Kinder von 9 bis 13. Jetzt darf man da nur noch 12 haben in dieser Schulart. Und es war einfach heftig. Ich musste schauen, wie ich es mache, aber ich war so überzeugt, ich werde es nur mit Liebe machen. Nur mit positivem Verstärker. Und habe das wirklich alles probiert, was ich nur konnte. Aber das war sehr, sehr mühsam. Und ich war schon dankbar, wenn es mal 10 Minuten still war und sie gearbeitet haben. Das war dann schon eine Leistung. Die waren das auch gar nicht gewöhnt. Und meistens, wenn sie dann wieder saßen, da war das so ein kleines Kerlchen. Die anderen sagten Bambi, ich weiß auch keinen anderen Namen mehr. Der stand dann auf und hat die Mäppchen runtergeworfen, was geklaut, ein Spitzer, ein Radiergummi. Und die anderen gingen dann auf ihn los. Und ich, ja, einige waren einiges größer als ich. Ich musste dann dazwischen und ihn retten und gucken, dass die wieder auseinanderkommen. Es war, Schwerarbeit. Und dann, und so ging das wochenlang, fast jeden Tag. Manchmal sogar mit Stühle sind sie aufeinander los. Es war heftig. Und dann eines Tages, da haben sie gerade auch mal geschrieben, alle saßen am Platz und haben geschrieben, das war ja schon mal was, dort an der Vorderschule in dieser Klasse. Ich war so froh, habe ein bisschen durchgeatmet. Dann ging es schon wieder von vorne los. Bambi hat nur gesagt, ich muss aufs Klo, stand auf und dann gingen wieder die Mäppchen runter. Und ich musste wieder dazwischen gehen und dann war einfach das Töpfchen voll. Dann habe ich dem eine runtergehauen, dass man es gehört hat im ganzen Raum. Und plötzlich konnten die alle sitzen und der Morgen war gut für uns. Also da haben wir wirklich was fertiggebracht. Aber am Mittag habe ich gedacht, was hast du jetzt da gemacht? Denn gerade während meiner PH-Zeit wurde körperliche Tüchtigung verboten in Deutschland. Also so lange ist das noch gar nicht. 72 war das, glaube ich, oder 73. Und mit viel Diskussion haben wir darüber geführt. Und ausgerechnet ich hau dem Kind so eine runter, dass es so laut knallt. Ich war so ganz fertig, den ganzen Nachmittag. Habe gedacht, was hast du jetzt gemacht? Und am anderen Morgen komme ich ins Zimmer rein. Auf meinem Pult liegt ein Päckle in Zeitungspapier eingepackt. Da so eine alte Schnur drumherum. Und mit ganz viel Schreibfehler steht da drauf, Frau Heilig. Also ich konnte es schon entziffern, aber knapp. Und dann war da der Bambi und hat mich so angeguckt. Und dann habe ich das Päckchen aufgemacht. Und alle waren mucksmäuschenstill und haben hergeschaut. Und da kam dann so ein Holzbrett raus mit einem Reh drauf. Da waren schon Löcher drin. Aber ich habe einfach gespürt, aus Liebe geschenkt. Und ab dem Moment an war es kein Problem mehr in der Klasse. Also es gab schon noch Probleme, aber kein Vergleich. Vor allem Bambi hat mich jeden Tag am Lehrerzimmer abgeholt nach der Pause und hochbegleitet. Und ich musste ihm nur was sagen und er hat sofort gehorcht. Und es war für mich ein Schlüsselerlebnis. Ich habe gemerkt, manchmal muss man auch streng sein. Manchmal brauchen die Kinder auch Konsequenz. Und wahrscheinlich hat er Zuwendung von zu Hause nie anders erlebt als eben eins drauf. Und er hat es, glaube ich, er hat dann gemerkt, er ist mir so wichtig, dass ich sogar sowas mache. Das heißt jetzt nicht, dass wir in einer freien evangelischen Schule unsere Kinder eine draufgeben. Aber das war für mich einfach ein Erlebnis und kann mich auch niemand mehr anzeigen. Das sind fast 40 Jahre her. Also die ist sicher die Strafe. Jetzt wäre keine Strafe mehr. Und die andere Bedeutung von Konsequenz, die ist auch sehr wichtig. Das ist einfach eine feste Entschlossenheit. Und die ist in der Erziehung auch sehr wichtig. Die Kinder merken bald, wenn ich Nein sage, ist es Nein. Also wir haben vor anderthalb Jahren ein Kind bekommen, der war zu Hause schon der Chef oder ist bestimmt heute auch noch. Und wenn ich da was gesagt habe, hat er immer gemeint, er muss jetzt noch betteln. Er muss nur sagen, oh bitte und warum denn das und so weiter. Und dann habe ich gesagt, du brauchst jetzt gar nichts mehr sagen. Ich habe gesagt nein und das ist nein. Und wenn ich ja sage, dann möchte ich auch wirklich, dass es, wenn ich was verspreche und Ja sage, muss es auch ein Ja sein. Sonst werden die Kinder innerlich verwirrt. Und es ist ja auch wichtig, dass alle, die erziehen, eins sind. Dass wir als Lehrer eins sind, sie als Eltern, das ist ganz wichtig. Und im Religionsunterricht, da erzähle ich immer so meine Schandtaten auch. Oder auch sonst im Unterricht. Und das lieben die allermeisten, wenn ich erzähle. Und dann ein Junge hat mal gesagt, gell, Frau Heilig, du bist schon ganz alt. Das ist schon so lang her, weil vieles einfach anders war. Dann habe ich gesagt, ja, ich bin schon ein bisschen alt, aber so alt bin ich auch noch nicht. Und da habe ich einfach erzählt, ich war da so in der dritten Klasse und meine Eltern hatten uns verboten, an der Iller zu schwimmen, in der Iller zu baden. Und dann war es heiß draußen. Und meine Freundin, die durfte alles, weil ihre Mutter hat den ganzen Tag gearbeitet, die hatte den Schlüssel um den Hals. Das fand ich manchmal toll, manchmal auch nicht. Und die hat dann gesagt nach der Schule, komm, heute Mittag gehen wir baden an der Iller. Dann habe ich gesagt, guck, ich darf doch nicht. Ach komm, jetzt frag einfach nochmal. Vielleicht darfst du dann doch gehen. Und dann, nach dem Essen, als mein Vater dann aufs Feld ging, habe ich gedacht, so, jetzt nütze ich die Gelegenheit. Und habe begonnen, meine Mutter zu bearbeiten. Auf die Idee, meinen Vater nochmal zu fragen, wäre ich überhaupt nie gekommen. Gell? Überhaupt nie. Das habe ich gewusst, er hat Nein gesagt, das gilt. Aber habe ich gedacht, bei meiner Mutter habe ich vielleicht schon ein bisschen eine Chance. Und dann hat sie gesagt, ja, du weißt doch, dass du nicht darfst. Dann habe ich gesagt, ja schon, aber guck mal, Heidi, die darf immer alles. Und ich darf nichts. Ich möchte jetzt auch mal zum Baden gehen. Und es ist doch so heiß. Und die Iller ist doch gar nicht so tief. Und so habe ich einfach, ja, wie Mädchen manchmal sein können, ganz schön sickig, alles versucht. Bis meine Mutter dann gesagt hat, dann steig mal halt den Buckel auf, dann geh halt. Und dann habe ich meine Täschle gepackt, mit einem Badeanzug und einem Handtuch und bin losmarschiert. Ich hatte jetzt erreicht, was ich wollte. War das nicht toll? Aber ich war trotzdem, mir war es nicht wohl. Ich weiß noch genau das Gefühl in mir, mir war es nicht wohl. Ich habe das einfach ertrotzt. Aber dann hat sie sich gefreut und alles war vergessen und wir haben total genossen da das kalte Wasser. Und ich konnte ein paar Züge schon schwimmen und dann bin ich immer hingestanden und dann wieder. Es war wunderbar. Aber dann irgendwann bin ich auch gerade die paar Züge so geschwommen, wollte hinstehen und dann war da so, wir sagen immer, das ist ein Gumpen, so ein Loch. Und ich konnte nicht mehr stehen. Und dann habe ich wirklich Todesängste gehabt. Ich habe dann gezwapselt und alles probiert. Und irgendwie kam ich dann wieder raus. Da war, glaube ich, so ein Ast, hing rein in die Iller. Und ich kam dann tatsächlich wieder raus. Meine Freundin hat mir dann noch rausgeholfen. Und wir haben dann nichts mehr gesprochen. Aber ich habe in meinem Herzen eine ganz tiefe Entscheidung getroffen. Ich habe gewusst, ich werde gehorchen. Ich werde meine Eltern gehorchen. Gern, ganz und gleich. Und es war später, als ich zum Glauben kam, so wichtig, diese Entscheidung in mir zu haben. Ich will Gott gehorchen. Ganz, gern und gleich. Ich will nicht rummachen, will nicht zickig sein. Will nicht das durchsetzen, was ich jetzt gerade möchte. Das war so ein Schlüsselerlebnis. Und ich habe oft gedacht, was wäre das für meine Mutter gewesen, wenn ich ertrunken wäre in der Iller. Sie hat nämlich aus der Konsequenz, sie war nicht konsequent, sie hat sich rumbringen lassen. Zunächst hat es ausgesehen, als würde sie mir eine Freude machen damit. Aber es war keine echte Freude. Und deshalb ist ganz, ganz wichtig, dass wir konsequent sind. Und nachdem ich die Kinder in der Schule die Geschichte erzählt hatte, da haben es gleich einige gestreckt und haben gesagt, das mache ich auch immer so. Ich mache das auch so. Bei meiner Oma mache ich das. Bei meiner Mama, bei meinem Papa. Und da habe ich gesagt, und? Ist euch dabei eigentlich wohl? Und dann haben sie mich so angeschaut und haben gesagt, ja, eigentlich nicht. Kinder schätzen uns umso mehr, wenn wir konsequent sind. Wenn unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein ist. An dieser Stunde meinten dann auch einige Kinder, das ist für sie so schwierig zu gehorchen, weil die Mama sagt Ja und der Papa sagt Nein. Und da kommt einfach Verwirrung in die Kinder. Es ist auch wichtig, dass Großeltern das respektieren, wo Eltern Grenzen setzen. Und nicht, wenn die Eltern Nein sagen, sagt die Oma, naja, so schlimm ist das nicht, dann machst du es trotzdem. Einfach Einheit. Und es ist uns auch wichtig in der Schule, dass wir als Erziehenden an einem Strang ziehen. Und ist auch wichtig in der Familie, dass man sich da einig wird. Wo setzen wir Grenzen? Das Kind soll einen großen Rahmen haben, Raum haben, wo es sich entfalten kann, aber dann auch wieder klare Grenzen. Und da ist wichtig, dass alle sich eins sind. Manchmal denke ich, wenn eine Kollegin was erlaubt, das hätte ich jetzt verboten. Oder umgekehrt. Aber weil sie es erlaubt hat, erlaube ich es auch, wenn es einigermaßen geht. Oder weil sie es verboten hat, verbiete ich es dann auch. Obwohl ich da manchmal denke, so schlimm wäre es jetzt nicht. Aber es ist mir wichtig, ganz wichtig, dass wir uns da eins sind. Damit die Kinder auch nicht verwirrt werden. Und so war unser Thema heute Abend Liebe und Konsequenz. Annahme ist Liebe und Voraussetzung für jede Erziehung. Mir liegen auch nicht alle Kinder gleich. Jeder ist ein bisschen anders, aber ich nehme sie einfach an, wie sie sind. Und ich mag sie, sonst könnte ich meinen Beruf nicht ausüben. Auch wenn es manchmal schwierig war, habe ich gemerkt, und wenn ich den ganzen Mittag brauche, aber ohne dass ich die Kinder lieb habe, und zwar jedes einzelne, kann ich sie nicht erziehen, kann ich ihnen letztlich auch nichts beibringen. Das ist absolute Voraussetzung. Und Liebe ist auch sinnvolle Grenzen setzen, Wohlordnung, gute Gewohnheiten angewöhnen, auch wenn man es manchmal gern verwöhnen würde. Und Liebe ist auch Konsequenz. Konsequenz ist auch eine Form von Liebe. Es sind nur verschiedene Formen in der Erziehung, aber letzten Endes ist alles Liebe, weil es dem Kind nachher dient. Danke.